Hi, mein Name ist Jakob.
Hi, und mein Name ist Anton. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler. Und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Jakob und Anton.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 51. Folge, beziehungsweise zu unserer 8. Folge der 6. Staffel. Hallo Anton.
Hallo Jakob und hallo in die Runde an alle anderen. Ja, also großartig, 51. Folge, Jakob. Das ist doch super. Und großartig, dass nach unserer letzten speziellen Spezialfolge jetzt zwar keine spezielle Spezialfolge ansteht, aber trotzdem ein kleines Highlight ist. Nämlich die letzte Folge dieser Staffel, Jakob.
Das Staffelende.
Genau, wir haben das Bachelorstudium komplett durchgemacht.
Noch nicht ganz. Eine Folge fehlt uns noch.
Genau, richtig. Mit dieser Folge ist es dann vollkommen. Dann gibt es eine kleine Prüfung.
Prüfungsrelevant sind die letzten 6 Staffeln. Und wer diese Prüfung besteht, bekommt den Podcast-Bachelor.
Gibt es dann so eine kleine Urkunde?
Nein, es wird keine Prüfungen geben und keine Urkunden. Das sind imaginäre Titel, die verleihen wir euch hiermit, aber wir können es leider nicht beurkunden. Dazu haben wir nicht die Autorität.
Genau, so ist es.
Lieber Anton, du hast schon erwähnt, dass wir letzte Folge eine spezielle Spezialfolge hatten. Und kannst du uns noch mal kurz sagen, worum es in dieser speziellen Spezialfolge eigentlich ging?
Ja, natürlich kann ich das. Das war eine besondere spezielle Spezialfolge. Denn wir haben uns nicht mit einem konkreten Thema innerhalb der Sprachwissenschaft beschäftigt, sondern wir sind auf eine Metaebene gegangen und haben uns die Frage gestellt, was ist eigentlich Wissenschaft? Und im Genauen haben wir dann untersucht, was die Sprachwissenschaft eigentlich macht. Mhm. Insbesondere haben wir uns die Qualitätsmerkmale wissenschaftlichen Arbeitens oder wissenschaftlichen Agierens angeschaut und zum Schluss uns auch noch zwei konkrete Methoden innerhalb der Sprachwissenschaft angeschaut, wie sie arbeiten, was sie tun und wie sie zu Ergebnissen und Erkenntnissen gelangen.
Ganz genau. Das haben wir gemacht und an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an euch da draußen fürs stetige Zuhören und fürs stetige Bekräftigen, dass wir auf unseren Sprachpfaden nicht irre gehen.
Das ist großartig formuliert. Ja, auch von mir ein riesiges Dankeschön, dass ihr diese 50. spezielle Spezialfolge so besonders gemacht habt. Und ich denke, da sind wir auch perfekt thematisch angekommen, Jakob. Haben wir denn Feedback erhalten?
Ja, das haben wir. Einmal von Emilia auf Spotify. Sie schreibt uns: Alles Liebe zum Jubiläum. War mal wieder eine grandiose Folge gegen weitere 50 Folgen oder auch viele, viele mehr. Hätte Emilia nichts einzuwenden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Emilia. Die Kati hat uns auch ein Feedback geschickt und sie schreibt: Herzlichen Glückwunsch zu 50 wunderbaren Folgen Sprachpfade. Wie immer habe ich auch in dieser Folge wieder viel gelernt und fand vor allem den Einblick, wie Sprachwissenschaftler arbeiten, sehr spannend. Gerne mehr davon in den nächsten 50 Folgen. Ganz vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ja, liebe Kati, danke dir für dieses tolle Feedback.
Vielen Dank.
Und wir hoffen weiterhin, dass wir viele gute Folgen produzieren können.
Und ich habe auch noch ein Feedback von Hannes, der mir eine Mail geschrieben hat. Und Hannes schreibt einen Themenvorschlag, den ich natürlich nicht hier jetzt öffentlich kundtun werde. Mm-hmm. Aber er schreibt dann auch noch auf noch weitere 50 Folgen, dass wir irgendwann die 100 gemeinsam feiern können.
Großartig.
Vielen Dank an alle GratulantInnen da draußen und wir hoffen auch, dass wir die 100 noch voll machen können. Nächstes Ziel ist natürlich erstmal der Master. der Podcast-Master. Und dann schauen wir weiter, ob es die Podcast-Promotion noch gibt.
Und ich denke, wenn wir schon über die Zukunft sprechen, dann haben wir einen kleinen Aufruf an euch alle da draußen.
Genau. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass das ja die letzte Folge der hiesigen Staffel ist.
Mhm.
Es wird natürlich weitergehen und die nächste Staffel wird aber etwas anders sein als die bisherigen. Das liegt nicht daran, dass wir unbedingt finden, dass die bisherigen Staffeln doof waren, sondern eher daran, dass wir Zeit brauchen. Wir brauchen Zeit für unsere Nebenbeschäftigung. Ihr wisst ja, neben dem Podcast promovieren wir ja auch noch in der Wissenschaft. Und da brauchen wir jetzt im Winter Zeit. Und wir wollten aber kein komplettes Urlaubssemester nehmen. Deshalb machen wir ein Kurzsemester.
Genau.
Aber wir machen kein Halbsemester in dem Sinne, dass wir nur eine halbe Staffel produzieren, sondern wir produzieren einfach kurze Folgen.
Genau. Und damit ist auch unser Aufruf verbunden. Wenn es bei euch schon seit langem irgendwelche Fragen gibt, die einfach rumliegen und sich mit sprachlichen Themen beschäftigen, dann schickt sie uns doch gerne mal zu. Wir wählen dann aus den Einsendungen der verschiedenen Fragen und Themenvorschläge eine Handvoll von Themen und Fragen aus und beantworten diese Fragen oder thematisieren diese Beiträge in diesen kleinen kurzen Folgen. Also, wenn ihr Interesse und Lust habt, daran teilzunehmen, dann schickt uns einfach auf den bekannten Wegen diese Vorschläge uns zu. Entweder per DMs auf Instagram oder per E-Mail an Jakob oder mich. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Einsendungen. Und vielleicht ist es auch in diesem Sinne eine gute Gelegenheit, euren Verwandten, euren Freunden von Sprachpfaden zu erzählen. Vielleicht haben die auch eine Frage oder einen Themenvorschlag, den sie schon immer geklärt haben wollten. Und die können dann auch daran natürlich teilnehmen und partizipieren. Und das wäre doch eine großartige Idee, oder?
Ganz genau. Und vielleicht suchen eure Freundinnen, eure Freunde, eure Verwandten einfach einen neuen Lieblingspodcast. Und das könnten wir ja sein, oder?
Wunderbar, gut.
Lieber Anton, nach dieser ausführlichen Einleitung kommen wir jetzt zum Hauptteil, zum Herzstück, zum Filet dieser Folge. Hast du zufällig ein Thema vorbereitet für uns?
Na, aber sicher doch, natürlich.
Sehr schön, sehr schön. Und ich wollte übrigens nochmal sagen, heute wurden wir erst darauf angesprochen, wir beide, von einem gemeinsamen Kollegen, der nicht so wirklich dran geglaubt hat, dass wir wirklich nichts vom Thema des anderen jeweils wissen. Es ist wirklich so, wir wissen es nicht. Ja. Manchmal können wir uns das so ein bisschen denken, aber ich bin blank. Anton, ich weiß nicht, worum es geht. Ich freue mich sehr und ich lehne mich jetzt zurück und hänge an deinen Lippen.
Großartig. Und Jakob, ich möchte dich und unsere HörerInnen auch nicht auf die lange Folter spannen und ein Experiment erstmal durchführen oder eine lange Einführung machen, sondern gleich in medias res ins Thema einsteigen. Denn heute möchte ich in diesem sprachwissenschaftlichen Podcast über ADHS sprechen. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Und vielleicht fragst du dich, aber auch unsere ZuhörerInnen da draußen, seit wann sind wir plötzlich kein sprachwissenschaftlicher Podcast mehr? Warum reden wir jetzt über Medizinisches oder Psychologisches im Rahmen von diesem Podcast?
Ich frage mich das nicht so sehr, denn ich kenne dein Promotionsthema. Das hast du ja schon mal vorgestellt, aber du hast ja quasi nur die Hälfte vorgestellt, nämlich die Ironie. Aber ich frage mich natürlich, ADHS ist natürlich kein genuin sprachwissenschaftliches Thema. Ich frage mich, wie du die Kurve kriegst.
Ja, das schauen wir gleich. Und da möchte ich dich und euch alle auch da draußen beruhigen. Es gibt auf jeden Fall eine sehr spannende Verbindung des Themas ADHS und der Sprachwissenschaft. Zur Erinnerung, in der letzten Folge haben wir ja aufgezeigt, welche verschiedenen Teilbereiche in der Sprachwissenschaft so alles gibt. Dabei haben wir gesehen, dass in der Sprachwissenschaft das Interesse darin liegt, Sprache und Sprachgebrauch auf eine wissenschaftliche Art und Weise zu beschreiben und so häufige oder besonders interessante Phänomene des Sprachsystems oder des Sprachgebrauches offenzulegen. Aber manche SprachwissenschaftlerInnen, und ich gehöre da auch dazu, sind nicht nur daran interessiert, den in Anführungsstrichen normalen Sprachgebrauch, die in Anführungsstrichen normale Sprachverwendung und den normalen Spracherwerb zu beschreiben, sondern sie verfolgen die Frage, ob es Abweichungen oder Beeinträchtigungen in diesem Sprachgebrauch gibt. Mhm. Und vor allem, womit das zusammenhängt. Also anders gesagt, interessieren sich manche SprachwissenschaftlerInnen für Sprachstörungen. Und diese Fragestellungen bilden eine Schnittstelle zwischen der Sprachwissenschaft, der Medizin, aber auch der Entwicklungspsychologie, vor allem dann immer, wenn Beeinträchtigungen oder Abweichungen des normalen Sprachgebrauchs im Entwicklungsverlauf Thema sind. Also zum Beispiel, wenn es bei Kindern beschrieben wird. Genau, Jakob. Und du hast mich schon ein bisschen geoutet. Ich bin tatsächlich auch in diesem Bereich tätig. Und wahrscheinlich deswegen haben mich in der letzten Zeit ein paar Anfragen erreicht, die Frage zu adressieren, ob es auch bei Personen mit ADHS Abweichungen gibt in ihren sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten. Und diese Frage, die möchte ich heute angehen und euch auf diesen spannenden Sprachpfad mitnehmen.
Sehr schön. Ich bin sehr gespannt.
Und wie immer, bevor es jetzt auf den Weg auf diesen Sprachpfad geht, möchte ich noch zwei Disclaimer kundtun. Zum einen möchte ich euch alle darauf hinweisen, dass das kein medizinischer oder psychologischer Podcast ist. Wir sind auch keine Psychologen, wir sind auch keine Ärzte. Das heißt, wir werden uns in diesem Podcast auch nicht mit einer detaillierten Beschreibung, der klinischen Beschreibung der ADHS auseinandersetzen. Zum Beispiel hinsichtlich der Diagnose oder der Therapiemöglichkeiten. Wenn ich heute über ADHS rede und zum Beispiel über die Symptome dieser Störung spreche, solltet ihr auf gar keinen Fall diese Beschreibung dazu nutzen, anhand einer Selbstdiagnose zur Kenntnis zu gelangen, dass ihr möglicherweise ADHS habt oder nicht. Solche Selbstdiagnosen sind gefährlich und die Diagnosen sollten vor allem all die Menschen tun, die sich mit diesem Thema auch auskennen, also sprich Ärztinnen und Ärzte. Der zweite Disclaimer betrifft die Art und Weise, wie ich heute über ADHS reden werde. Ich habe jetzt schon in der Einleitung möglicherweise ein paar Wörter im Zusammenhang mit ADHS gebraucht, die für manche ZuhörerInnen ein bisschen komisch wirken könnten. Zum Beispiel Störung, Beeinträchtigung oder Abweichung von der Norm. Wenn ich also solche Begriffe wie Störung oder Beeinträchtigung verwende, dann nur deswegen, weil diese Begriffe in der Wissenschaft etabliert sind und benutzt werden, um die Charakterisierung dieses klinischen Bildes auch vorzunehmen. Neurodivergenz zu beschreiben, ist kein leichtes Unterfangen und ich hoffe, dass das mir trotzdem gut gelingen kann. Und dann würde ich sagen, nach dieser kurzen Beschreibung starten wir auch gleich mit dem Thema. Und wir fangen an mit der Frage, was ist ADHS überhaupt? In der letzten Zeit sieht man immer wieder Schlagzeilen und Überschriften, die von ADHS als eine Modeerscheinung sprechen oder die ADHS mit Begriffen wie Trend in Verbindung bringen und diese Diagnose auch möglicherweise auf diese Art und Weise diskreditieren. Die Forschung ist sich aber ziemlich einig, dass ADHS eine sehr weit verbreitete psychische Störung ist, deren Folgen erheblich für die Funktionalität im Alltag sein können. Aktuelle Studien zur Verbreitung der ADHS zeigen auf, dass weltweit ca. 5-6% der Kinder und Jugendlichen sowie etwa 2,5-3% der Erwachsenen betroffen sind. Der Name ADHS beschreibt auch die Hauptsymptome dieser Störung. Zum einen ist es die Unaufmerksamkeit. Betroffene haben Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder bei Spielen aufrechtzuerhalten. Sie sind leicht ablenkbar, möglicherweise auch vergesslich oder haben Probleme mit der Selbstorganisation. Ein weiteres Hauptsymptom ist die Hyperaktivität. Dies äußert sich in übermäßiger motorischer Unruhe, zum Beispiel auch Zappeln, oder auch das Unvermögen in Situationen einfach sitzen zu bleiben, in denen dies erwartet wird. Und das dritte Hauptsymptom ist die Impulsivität. Dazu gehört so ein Verhalten wie zum Beispiel das Platzen mit Antworten, bevor die Frage beendet ist, oder auch Schwierigkeiten zum Beispiel beim Warten auf andere.
Mhm.
In Abhängigkeit davon, welche Symptome überwiegend oder überhaupt auftreten, gibt es dann auch unterschiedliche Subtypen der ADHS. Zum Beispiel der vorwiegend unaufmerksame Subtyp, der vorwiegend hyperaktiv oder impulsive Subtyp oder auch ein kombiniertes Erscheinungsbild sind möglich.
Mhm.
Und sehr wahrscheinlich ist es so, dass wir alle uns in dieser Beschreibung auch ein bisschen wiederfinden. Wer ist von uns nicht manchmal auch ein bisschen hyperaktiv oder unaufmerksam? Das ist ja ein ganz normales Verhalten. Für ADHS müssen diese Symptome über längeren Zeitraum und im Vergleich zu Menschen im gleichen Alter auch in besonderem Maße auftreten. Es reicht also nicht aus, dass jemand heute mal unaufmerksam ist oder ein paar Tage lang impulsiv handelt, sondern diese Symptome müssen über einen längeren, auch in der Diagnostik definierten Zeitraum beobachtet werden und auch schon relativ früh in der Kindheit auftreten. Außerdem reicht es nicht aus, dass man nur in einem Lebensbereich eines der Symptome aufzeigt, sondern die Symptomatik muss übergreifend, zum Beispiel zu Hause, in der Schule oder bei der Arbeit beobachtet werden können. Bis heute ist nicht geklärt, wie ADHS entsteht. Es gibt viele verschiedene Hypothesen und Annahmen, aber sehr häufig geht man davon aus, dass es ein Zusammenspiel gibt von genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen. Dafür sprechen Beobachtungen in der Wissenschaft, dass die ADHS eine sehr hohe Erblichkeit hat, also sprich, dass Personen mit ADHS häufiger Kinder mit ADHS haben. Studien zeigen auch strukturelle und funktionale Besonderheiten im Gehirn auf, vor allem in Bereichen, die für Hemmungsprozesse und Selbstregulation zuständig sind. Manche Studien beschreiben ein Ungleichgewicht von Botenstoffen, wie zum Beispiel Dopamin im Gehirn, die ja für die Steuerung der verschiedenen kognitiven Prozesse wichtig sind.
Mhm.
Und ich habe ja gesagt, nicht nur die Genetik, sondern ja auch verschiedene Umwelteinflüsse können eine Rolle spielen. Und da werden sehr, sehr viele verschiedene Faktoren diskutiert in der Forschung. Zum Beispiel bestimmte Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren oder bestimmte Exposition, sagt man dazu auch, also Auswirkungen von bestimmten chemischen Stoffen auf den Körper, können alle eine Auswirkung darauf haben, ob ADHS sich entwickelt oder nicht. Aber wie gesagt, es ist noch nicht geklärt, wie ADHS im Genauen entsteht und da wird sicherlich noch viel Forschung notwendig sein, um diese Frage zu klären. Aber diese Frage steht nicht im Fokus von diesem Podcast, von dieser Folge, sondern wir wollen ja uns anschauen, ob ADHS Auswirkungen hat auf die Sprache, die sprachlichen Fähigkeiten, die kommunikativen Fähigkeiten. Und um sich dieser Frage anzunähern, müssen wir erstmal besprechen, was sind überhaupt sprachliche Fähigkeiten und worin unterscheiden die sich zu kommunikativen Fähigkeiten? Und da gibt es eine ganz klare Aufteilung. Unter sprachlichen Fähigkeiten versteht man die Beherrschung der grundlegenden Bausteine einer Sprache. Und bei diesen kommunikativen, pragmatischen Fähigkeiten geht es darum, dass die Fähigkeiten angeschaut werden, die für den angemessenen Einsatz dieser Bausteine in sozialen Situationen relevant werden. Nochmal, zu den sprachlichen Fähigkeiten zählen solche Bereiche wie zum Beispiel die Beherrschung der Lautstruktur, also die Phonologie. Oder auch die Fähigkeit, Wörter korrekt zu beugen und so zu wohlgeformten Sätzen zusammenzuführen. Da sagt man auch, dass das grammatische Fähigkeiten sind, konkreter die morphosyntaktischen Fähigkeiten. Und wenn es darum geht, dass das Wissen über die Bedeutung von Wörtern, also was zum Beispiel mit dem Wort Bank gemeint ist, oder schon von Sätzen zu verstehen, da spricht man von Wortschatzfähigkeiten, von der Semantik. Diese Kernkompetenzen sind notwendig, um Sätze technisch korrekt zu bilden, aber auch zu verstehen. Das ist der Kern der Sprachkompetenz. Und diese Bereiche werden auch oft weitestgehend kontextunabhängig betrachtet. Zum Beispiel, indem man Bilder zeigt, 4 Bildoptionen dem Kind vorgibt und dann sagt, zeige mir Möwe. Und dann muss das Kind von den Bildern das richtige Bild zu der Bezeichnung Möwe zeigen und somit kann man den Wortschatz des Kindes überprüfen. Aber es wird auch sehr schnell klar, dass das Wissen über die Bedeutung von Wörtern oder die Fähigkeit, Wörter korrekt zu beugen, allein nicht ausreicht, um die volle Bedeutung in einer sozialen Interaktion zu erfassen. Stichwort Metaphern, wo mit der Bezeichnung "Du bist ein Löwe" was anderes gemeint ist, als das, was wörtlich gesagt wird. Und hier kommen unsere pragmatischen Fähigkeiten ins Spiel, die ich heute nur in aller Kürze darstellen möchte. Ich denke, da kann man noch eine extra Folge dazu machen, um zu klären, was alles pragmatische Fähigkeiten sind. Aber in der Kürze kann man das in verschiedene Bereiche unterteilen, zum Beispiel die Gesprächsführung, also das Einhalten des Sprecherwechsels oder das Einleiten und Beenden von Gesprächen oder auch die Fähigkeit, bei einem Thema zu verbleiben. Das alles sind Fähigkeiten, die in dieses große Konglomerat der kommunikativen Fähigkeiten dazugehören. Wie ich bereits gesagt habe, auch das Verstehen von Metaphern, also nicht wörtlicher Sprache, oder auch das Erkennen der Ironie, Sarkasmus oder indirekte Bitten, Höflichkeit, zählt auch alles rein in diesen Bereich.
Mhm.
Und man kann noch sehr viele weitere Bausteine sagen, die dann eine Rolle spielen. Wir werden auch später nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn wir über die kommunikativen Fähigkeiten bei Personen mit ADHS sprechen. Und warum ist das wichtig? Weil eine kontextangemessene Verwendung von Sprache extrem wichtig ist für das vollständige Verstehen einer Botschaft. Diese Fähigkeiten heißen pragmatische Fähigkeiten, weil sie sich auf diese Aspekte der Bedeutung konzentrieren, die im sprachwissenschaftlichen Sinne von der Pragmatik untersucht werden, also die Bedeutung, die über das wörtlich Gesagte hinausgeht.
Ja.
Und man mag es kaum glauben, aber Kinder lernen schon extrem früh, die ersten Vorläufer dieser Fähigkeiten zu beherrschen. Manche dieser Vorläufer können Babys schon mit 3 Monaten, mit 9 Monaten oder auch mit dem ersten Lebensjahr schon richtig vollziehen, obwohl sie noch nicht sprechen können. Das ist eine unglaubliche, besondere Leistung, die die Babys da erbringen.
Okay, das ist ziemlich krass.
Ja, und gleichzeitig gibt es aber manche Teilfähigkeiten, die den Kindern auch bis ins späte Schulalter noch Schwierigkeiten bereiten.
Mhm.
Und selbstverständlich ist bei so einem Erwerb von pragmatischen, von kommunikativen Fähigkeiten sehr viel Variation da. Nicht alle Kinder erwerben einen bestimmten Meilenstein der kommunikativen Fähigkeitsentwicklung mit 9 Monaten, sondern da gibt es eine Variation und nichtsdestotrotz kann man immer noch so eine Art Durchschnitt erkennen, dass ungefähr mit diesem Alter Kinder in der Lage sind, zum Beispiel die Intentionen einer Bezugsperson richtig zu erkennen und zu verstehen.
Mhm.
Wenn aber diese Unterschiede, diese Variation in den pragmatischen Fähigkeiten über längeren Zeitraum erhalten bleiben oder ein wirklich auffälliger, abweichender Erwerb stattfindet, dann werden Expertinnen aus dem Feld der Sprachtherapie konsultiert, um zu untersuchen, woran liegt das? Warum hat das Kind gerade eine Abweichung bei dieser konkreten Fähigkeit um mehr zum Beispiel als 1 Jahr? Und dann wird geguckt, was ist der Hintergrund dessen? Und hier sind wir bei dem Filet der heutigen Folge angekommen, wie du das vorhin so gesagt hast, nämlich bei der wichtigsten Frage. Was haben Personen und insbesondere Kinder mit ADHS mit sprachlichen oder pragmatischen Fähigkeiten jetzt zu tun? Also warum überhaupt diese Überschneidung?
Mhm.
Denn klar ist, es gibt im klinischen Bereich sehr, sehr viele verschiedene Phänomene, bei denen die Beziehung zu sprachlichen oder kommunikativen Fähigkeiten viel eindeutiger ist. Stichwort Aphasie zum Beispiel oder die Autismus-Spektrum-Störung, bei denen, ich sag jetzt mal, auch leichter beobachtet werden kann, dass da Auffälligkeiten sind im Bereich der kommunikativen oder der sprachlichen Fähigkeit. Aber auch hier ist die Antwort sehr, sehr einfach. Denn ADHS hat sehr viel mit sprachlichen und pragmatischen Fähigkeiten zu tun. Zahlreiche Studien aus den letzten 40 Jahren zeigen immer wieder, dass Kinder mit ADHS Beeinträchtigungen im Bereich der sprachlichen und insbesondere in den kommunikativen Fähigkeiten im Vergleich zu den sich typisch entwickelnden Kindern aufzeigen. Und in letzterer Zeit gab es Überblicksarbeiten, die diese allgemeine Aussage von kommunikativen Schwierigkeiten, von sprachlichen Schwierigkeiten so ein bisschen aufgebröselt haben und verschiedene Bereiche aufgezeigt haben, in denen Beeinträchtigungen beobachtet werden können. Zum Beispiel im Bereich der strukturellen Sprachfähigkeiten gab es Studien, die Auffälligkeiten im Bereich der Grammatik und des Wortschatzes aufgezeigt haben. Kinder mit ADHS schneiden in Tests zu expressiven und rezeptiven Wortschatz, also das Verstehen eines Wortes und die Produktion eines Wortes, häufig schlechter ab als gleichaltrige Kinder. Außerdem gibt es Studien, die beobachten konnten, dass Sprache der Kinder mit ADHS weniger flüssig ist. Sie hat mehr Pausen oder Wiederholungen oder einfach abgebrochene Sätze, im Vergleich natürlich wiederum zu Gleichaltrigen. Bei den kommunikativen Fähigkeiten, bei den pragmatischen Fähigkeiten ist das Bild noch viel stärker. Zum Beispiel gibt es Studien, die die Gesprächsführung sich angeschaut haben. Also sprich, wie Kinder in solchen kommunikativen Situationen mit der anderen Person interagieren. Und in diesen Studien wurde immer wieder deutlich, dass Kinder einen auffälligen Gesprächsbeginn, einen unangemessenen Gesprächsbeginn wählen, manchmal auch andere unterbrechen, in ihren Gesprächen zum Beispiel auch einfach anhalten und auch die Regeln des Sprecherwechsels nicht immer so befolgen, wie die Gleichaltrigen das tun. Zum Beispiel, wenn eine Frage gestellt wird, dass die Kinder da reingrätschen und sofort schon antworten, ohne dass die Frage bis zum Ende angehört wird.
Das klingt jetzt natürlich erstmal alles nach so typischem Verhalten von Kindern. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, und das ist, glaube ich, was wichtig ist, was man sich mal vor Augen führen muss, es wird ja immer verglichen mit gleichaltrigen Kindern. Also wenn der Großteil der gleichaltrigen Kinder das schon kann oder vielleicht zu einem höheren Grad kann, also weniger unterbricht, zum Beispiel weniger die Frage gleich beantwortet, obwohl sie noch gar nicht fertiggestellt ist, dann, also das ist ja immer der Vergleich, der gesetzt wird.
Genau, genau. Solche Aussagen wie häufiger oder mehr sind natürlich immer Vergleichsaussagen. Also sprich, es braucht eine, im wissenschaftlichen Sinne spricht man von Kontrollgruppen, also Kinder, die keine ADHS haben, aber im gleichen Alter zum Beispiel sind. Und mit diesen Kindern werden dann die Testergebnisse verglichen, um zu gucken, ob es Abweichungen gibt. Eine sehr häufige Beobachtung betrifft den Redefluss. Kinder mit ADHS neigen zu übermäßigem Reden. Also auch in Situationen, in denen eigentlich Zuhören angesagt wäre, fangen Kinder mit ADHS zu sprechen. Und wieder häufiger als die Vergleichsprobandinnen. Pragmatische Fähigkeiten haben auch was mit narrativer Kompetenz zu tun. Denn wie wir unsere Erzählungen strukturieren, ist ja auch eine Frage von der Fähigkeit, wie wir unsere Absicht, eine Geschichte zu erzählen, ausdrücken können. Und da konnten Studien aufzeigen, dass die Erzählungen von Kindern mit ADHS häufiger weniger kohärent und deutlich anders organisiert waren als die Erzählungen der sich typisch entwickelnden Kinder. Zum Beispiel erhalten diese Erzählungen viel mehr Details, die nicht zielbasiert für die Erzählung waren oder auch thematisch nicht so wichtig waren. Stattdessen wurden andere, wichtigere Elemente, die vorgegeben waren, um in dieser Geschichte zu erzählen, vernachlässigt. Also hier konnte die Beobachtung gemacht werden, dass die Abwägung, welche Informationen jetzt wichtig waren, wie strukturiere ich sie zu einer kohärenten, also schlüssigen Erzählung, das ist anscheinend eine Kompetenz, die Schwierigkeiten bereitet den Kindern mit ADHS. Manche Studien haben sich auch den nicht wörtlichen Sprachgebrauch angeschaut, zum Beispiel das Verstehen von Ironie, von Sarkasmus oder auch das Verstehen von solchen sozialen Fehltritten, sagt man dazu. Wir kennen das vor allem unter dem Begriff der Fauxpas. Und Kinder mit ADHS haben dort anscheinend auch Schwierigkeiten, die richtige Bedeutung, das Gemeinte hinter der wörtlichen Aussage richtig zu verstehen. Und einen letzten Bereich, den ich noch ansprechen möchte, der wird häufig in der Literatur unter dem Begriff des sozialen Diskurses zusammengefasst. Hier kommt vielleicht auch eine ein bisschen radikale Beschreibung, die tatsächlich auch in der Literatur verwendet wird, aber der Kommunikationsstil der Kinder mit ADHS wird häufig als ein dominanterer, wenig freundlicher und manchmal sogar als feindseliger Kommunikationsstil bezeichnet, auch wenn die Bezeichnung feindselig natürlich eine extreme Bewertung dessen darstellt und so eine Art schon Interpretation über das hinaus bietet, was beobachtet wird. Zum Beispiel, indem die Gesprächsregeln nicht eingehalten werden. Also wir sehen in verschiedenen Bereichen immer wieder ein abweichendes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Und wichtig an dieser Stelle zu betonen ist, dass diese Bereiche der pragmatischen Fähigkeiten nicht nur mit einer Methode untersucht worden sind. Es gibt verschiedene Methoden, die zum Einsatz kamen. Also schließe ich da auch so ein bisschen an die letzte Folge, über die wir gesprochen haben, wo wir die Korpuslinguistik uns angeschaut haben und die experimentelle Linguistik.
Ja.
Aber natürlich gibt es neben diesen zwei Methoden noch viel weitere kleinere methodische Ausrichtungen. In diesem Bereich, bei den kommunikativen Fähigkeiten der Kinder mit ADHS, wurde manchmal ein Experiment durchgeführt. Manche Studien haben eine Beobachtung angestellt. Also sprich, es wurden Kindern Situationen vorgegeben und wie sie mit diesen Situationen, mit diesen Interaktionen auch umgegangen sind. Diese Beobachtungen wurden aufgeschrieben und auf Basis dieser Beobachtung wurden dann Rückschlüsse auf das Verhalten der Kinder beim zum Beispiel Lösen einer bestimmten Aufgabe gezogen. Viele Studien in diesem Bereich nutzen aber Fragebögen, bei denen Eltern oder ErzieherInnen zum Beispiel gebeten werden, das Verhalten des Kindes in bestimmten, meistens kommunikativen Situationen einzuschätzen. Und dann auf Basis von solchen Fragebögen, die dann sehr, sehr viele Fragen enthalten können oder Situationen enthalten können, bei denen die Eltern dann immer zum Beispiel von einer 1 bis einer 5 einschätzen sollen, wie gut das zutrifft auf das eigene Kind, können dann auch Rückschlüsse über das Verhalten gezogen werden. Also können wir an dieser Stelle festhalten, dass bei den Kindern und Jugendlichen tatsächlich sehr, sehr viele Studien immer wieder zu dem Ergebnis kommen, dass da ein abweichendes Verhalten innerhalb der pragmatischen Fähigkeiten beobachtet werden kann. Und die Frage, die so ein bisschen auch im Raume steht, ist, sind diese Abweichungen tatsächlich Abweichungen im Erwerb? Also sprich, setzt der Erwerb dieser Fähigkeiten einfach zu einem späteren Zeitpunkt ein bei Kindern mit ADHS? Oder dauert vielleicht der Erwerb auch einfach eine größere Zeitspanne als bei den sich typisch entwickelnden Kindern? Oder handelt es sich in diesem Bereich um Beeinträchtigungen, also Abweichungen, die auch nicht mehr ausgeglichen werden, wenn die Kinder Erwachsene werden? Da muss man sagen, dass es bei den kommunikativen Fähigkeiten von Erwachsenen mit ADHS viel, viel weniger Forschungsliteratur dazu gibt. Diese Literatur in diesem Bereich gibt uns Hinweise darauf, dass diese Beeinträchtigungen tatsächlich geringer werden, wenn die Kinder dann erwachsen werden, aber dennoch subtile Unterschiede bestehen bleiben. Also auch Erwachsene sind weniger effizient darin, Konflikte zwischen metaphorischen und wörtlichen Bedeutungen aufzulösen. Manche Studien zeigen auch Unterschiede in der Sprachproduktion bei Erwachsenen mit ADHS. Und zwar sind die Rückschlüsse in diesem Bereich so, dass Erwachsene mit ADHS weniger effizient, aber auch weniger flüssig Sprache produzieren können. Also die Sätze sind dann weniger flüssig. Häufig, vor allem unter hohen Anforderungen oder hohem Druck, entstehen auch ungrammatische Sätze, also Sätze, die einfach nicht richtig beendet werden. Außerdem zeigen Personen mit ADHS auch Schwierigkeiten, figurative Ausdrücke, wie zum Beispiel Redewendungen, über die wir ja auch schon ein paar Mal eine Folge gemacht haben, oder auch Sprichwörter, verbal zu erklären. Aber diese Beeinträchtigungen sind deutlich subtiler. Und warum das subtiler ist, kann man an einer aus meiner Sicht sehr interessanten Studie sehr gut aufzeigen. Und diese Studie packe ich natürlich auch unten in die Shownotes. Und in dieser Studie ging es darum, zu gucken, wie erwachsene Personen mit ADHS Ironie verstehen können, wenn sie geschrieben ist. An dieser Untersuchung nahmen 52 Erwachsene mit einer offiziellen ADHS-Diagnose teil, aber auch 55 neurotypische Kontrollpersonen im Alter von 18 bis 35 Jahren teil. Und die Aufgabe bei dieser Studie war so, dass die Probandinnen Geschichten am Computer lesen mussten und manche dieser Geschichten enthielten wörtliche Aussagen und manche hatten einen ironischen Kern. Während des Lesens dieser Geschichten wurden die Augenbewegungen dieser Personen aufgezeichnet, um zu gucken, wo sie sich beim Lesen befinden. Übrigens, zu den Augenbewegungen beim Lesen hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht.
Ja.
Und das war die Folge 8 der 5. Staffel, das Lesen als ein kognitives Wunder. Da gehen wir auf jeden Fall ins Detail auch, wie dieses Lesen funktioniert und warum die Augen nicht kontinuierlich sich bewegen, sondern vor allem springen. Und auf dieser Theorie wurden dann die Augenbewegungen aufgezeichnet. Und mit diesen Augenbewegungen beim Lesen kann man auch Rückschlüsse darüber ziehen, ob zum Beispiel bei einem Satz eine Person länger liest oder welche bestimmten Teile des Wortes die Person länger anschaut. Und das sind wichtige Erkenntnisse. Nach jeder dieser Geschichte mussten die TeilnehmerInnen auch Fragen zum Inhalt der Geschichten beantworten. Und diese Fragen zielten meistens darauf zu gucken, was war die eigentliche Absicht der Person in dieser Geschichte. Also zum Beispiel, wie hat sich die Person gefühlt, welche Überzeugung hatte sie? Und diese Fragen sind wichtig, weil im Falle der Ironie kann man mit solchen Fragen erkennen, ob die Person die Ironie tatsächlich verstanden hat. Also wenn ich zum Beispiel sage, Jakob, das hast du heute so großartig gemacht.
Da wäre ich schon misstrauisch.
Du wärst schon misstrauisch, allein schon wegen meiner Intonation. Aber im Kontext zum Beispiel, wenn du gerade den Kaffee verschüttet hättest oder so, dann wäre die entsprechende Frage, wie fühlt sich Anton jetzt? Und wenn du darauf dann sagst, er ist glücklich, dann hast du die Ironie nicht verstanden, weil du meine Aussage wörtlich verstanden hast.
Ja.
Aber wenn du sagen würdest, der ist genervt oder verärgert, dann erkennt man schon an so einer Antwort, dass du die Ironie weitestgehend verstanden hast. So jetzt als eine kurze Klärung, warum diese Fragen relevant sind. So, und warum jetzt diese Studie? Warum erkläre ich diese Studie so im Detail? Weil die Ergebnisse dieser Studie extrem interessant sind. Denn die Autorinnen dieser Studie konnten feststellen, dass es keine Unterschiede in der Beantwortung dieser Fragen der Erwachsenen mit und ohne ADHS gab. Sprich, wenn wir uns nur anschauen, ob die Personen auf diese Fragen antworten können, dann gibt es keine Beeinträchtigungen der Person mit ADHS im Verstehen des ironischen Sprachgebrauches.
Ja, ja.
Das heißt, die Personen mit ADHS sind sehr wohl in der Lage, ironische Äußerungen korrekt zu interpretieren. Also müssten wir an dieser Stelle auch sagen, dass Erwachsene mit ADHS keine Beeinträchtigungen, konkret jetzt im Ironieverstehen, also als ein Bereich der kommunikativen Fähigkeiten haben. Und für die Kinder bedeutet das, dass es tatsächlich Abweichungen in kommunikativen Fähigkeiten gibt, die aber bis zum Erwachsenenalter sich weitestgehend auflösen.
Okay, okay.
Aber lieber Jakob, so einfach ist das nicht. Denn obwohl die Erwachsenen mit ADHS genauso gut waren im Verstehen ironischer Äußerungen in dieser Studie, zeigten ihre Blickdaten ein ganz anderes Bild. Denn die Erwachsenen mit ADHS hatten längere Lesezeiten, und zwar deutlich längere Lesezeiten, beim Lesen ironischer Sätze im Vergleich zu wörtlichen Aussagen. Also allein schon innerhalb der Gruppe der Personen mit ADHS gab es Unterschiede, ob ich jetzt ironische Geschichten lese, da habe ich länger gebraucht, um diese Geschichten zu lesen, als bei den Geschichten, wo keine Ironie vorlag, sondern alles wörtlich zu verstehen war.
Ja.
Und dies deutet darauf hin, dass die Verarbeitung von Ironie bei Personen mit ADHS einen höheren kognitiven Aufwand mit sich bringt. Die WissenschaftlerInnen, die Autorinnen dieser Studie vermuten, dass die beobachteten Verarbeitungskosten, weil sie länger diese Sätze lesen müssen, das Ergebnis eines, ich sag jetzt mal, Ausgleichsprozesses sind. Also die Personen mit ADHS investieren mehr Zeit in das Lesen der ironischen Sätze, um am Ende zu einer korrekten Interpretation des ironischen Satzes zu gelangen. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass Erwachsene mit ADHS zwar Ironie genauso gut verstehen können, auf Basis dieser Studie, aber dafür deutlich mehr und auch andere kognitive Ressourcen aufwenden müssen. Zum Schluss steht somit auch die Frage im Raum, womit hängt das zusammen? Also warum haben auch Erwachsene mit ADHS anscheinend unterschiedliche Verarbeitungsprozesse, wenn es um solche kommunikativen Aspekte der Sprachverwendung geht. Warum ist das so? Und da muss man sagen, die Ursachen für diese pragmatischen und sprachlichen Beeinträchtigungen bei Personen mit ADHS sind sehr komplex. Und es gibt da auch keine einfache Antwort und keine zufriedenstellende Antwort.
Noch nicht.
Noch nicht. Aber die Forschung deutet auf jeden Fall darauf hin, dass wieder ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren stattfindet. Ein Zusammenspiel von dem Verhalten der Person, von kognitiven Besonderheiten von Personen mit ADHS und auch neurobiologische Faktoren, die dann eine Rolle spielen.
Mhm.
Also zum einen kann bestimmtes Verhalten der Person mit ADHS zu Abweichungen in Ergebnissen von sprachlichen kommunikativen Tests führen. Zum Beispiel, wenn eine Person impulsiv ist, dann kann das dazu führen, dass die Betroffene andere unterbrechen, Antworten geben, bevor Fragen beendet werden oder Schwierigkeiten haben, Sprecherwechsel abzuwarten.
Mhm.
Einfach aufgrund von dieser Impulsivität als beobachtbares Symptom kommen dann andere Ergebnisse bei den Studien raus. Außerdem ist es auch möglich, dass die Unaufmerksamkeit als Symptom dazu führt, dass es schwieriger wird für die Person, einem Gespräch über längere Zeit zu folgen oder auch die sozialen Signale des Gegenübers, zum Beispiel bei der Mimik oder bei der Gestik, richtig zu interpretieren.
Mhm.
Und natürlich auch die Hyperaktivität kann die Ergebnisse von solchen Studien auch beeinflussen. Auf der kognitiven Ebene wird aktuell vor allem ein Faktor häufig diskutiert im Zusammenhang mit ADHS und im Besonderen im Zusammenhang der Person mit ADHS in ihren pragmatischen Fähigkeiten. Und zwar sind es die Exekutivfunktionen. Die Exekutivfunktionen sind, ich sage jetzt mal so ganz global, kognitive Kontrollprozesse, die uns ermöglichen, dass unser Verhalten zielgerichtet funktioniert. Zum Beispiel hat das Arbeitsgedächtnis eine wichtige Funktion, dass wir die Reize, die wir gerade bekommen, so ganz allgemein gesprochen, richtig verarbeiten. Wenn wir also in einem Gespräch sind, dann ist das Arbeitsgedächtnis dafür wichtig, dass wir Informationen, die wir gerade erhalten, gleichzeitig speichern und verarbeiten, um auf Basis von diesen Informationen dann zum Beispiel eine Antwort zu generieren. Daraus folgt, dass ein schwächeres Arbeitsgedächtnis die Fähigkeit erschwert, komplexere Sätze zu verstehen oder auch den roten Faden in einer Erzählung zu behalten.
Mhm.
Ein anderer Bereich der Exekutivfunktionen ist die Inhibition, also die Hemmung. Diese Hemmung ist ganz wichtig, weil sie hilft uns dabei, irrelevanten Informationen zu unterdrücken. Dies führt dazu, dass Personen mit Abweichungen im Bereich der Inhibition schon anfangen zu sprechen, bevor sie ihren Satz geplant haben. Und das führt natürlich im Umkehrschluss zu ungrammatischeren oder unzusammenhängenden Äußerungen.
Mhm.
Und auch die Aufmerksamkeitssteuerung als ein Teil der exekutiven Funktionen ist extrem wichtig für die kommunikativen Fähigkeiten. Denn wenn wir unaufmerksam sind und unsere Aufmerksamkeit nicht selektiv auf das richten können, was gerade wichtig ist im Gespräch, dann kann es dazu führen, dass wir das Wichtigste in einer Äußerung nicht richtig verstehen und dann irrelevante Antwort zum Beispiel geben.
Mhm. Interessant.
Eine andere Erklärungslogik in der Literatur ist die, dass Beeinträchtigungen in sprachlichen und pragmatischen Fähigkeiten eine Folge eines einfachen Mangels an Übung sein kann. Denn dadurch, dass Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität schon relativ früh in der Kindheit auftreten können, hat es Auswirkungen darauf, dass zum Beispiel die Kommunikation zwischen dem Kind und den Ansprechpersonen, den Bezugspersonen, gestört ist. Diese ständigen Unterbrechungen in der Kommunikation können dann die normale Entwicklung von zum Beispiel der Grammatik oder dem Wortschatz auch negativ beeinflussen.
Mhm.
Dieser Mangel an Übung kann auch im schulischen Kontext weitergehen. Denn Studien, die das Verhalten der Kinder mit ADHS untersucht haben, kommen immer wieder zum Ergebnis, dass diese Kinder Schwierigkeiten haben, mit Gleichaltrigen sich zu verständigen und auch stabile Freundschaften zu schließen. Und das kann natürlich im Umkehrschluss dazu führen, dass die Kinder einfach weniger Gelegenheit haben, die sprachlichen Fähigkeiten in kommunikativen Situationen anzuwenden und somit auch zu üben.
Aha, interessant.
Es muss also am Ende gar nicht so sein, dass Personen mit ADHS und im Besonderen die Kinder und Jugendlichen mit ADHS Beeinträchtigungen in pragmatischen, in kommunikativen Fähigkeiten haben, sondern das kann eine Folge dessen sein, dass die Gehirne der Kinder mit ADHS und der Erwachsenen mit ADHS ein bisschen anders aufgebaut sind und das nur eine Folgeerscheinung dieser Tatsache ist. Wir kommen also langsam zum Schluss. Und ich denke, wir haben weitestgehend gesehen, anhand von zahlreichen Studien, die ich immer wieder nur mit den wichtigsten Erkenntnissen so reingebaut habe in diese Folge, dass Beeinträchtigungen in sprachlichen und kommunikativen, also pragmatischen Fähigkeiten bei Personen mit ADHS beobachtet werden können. Insbesondere Kinder mit ADHS zeigen diese Beeinträchtigungen auf, weil Erwachsene vermutlich Strategien entwickelt haben und ihren Sprachgebrauch auch immer wieder üben, sodass diese Auffälligkeiten nicht mehr in dieser Stärke beobachtet werden können. Obwohl natürlich die Unterschiede in der Verarbeitung sehr wohl beobachtet werden können mit richtigen Methoden.
Ja.
Dieses Bild ist aber an vielen Enden noch nicht vollständig und da braucht es auf jeden Fall viel mehr Forschung. So ist zum Beispiel eine große Diskussion, welchen Einfluss die Medikamente, die im Zusammenhang mit ADHS verschrieben werden, auf die sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten haben. Denn es ist nicht ganz klar, ob die Effekte, die diese Medikamente in Bezug auf die Symptome der ADHS haben, sich auch genauso auf die sprachlichen und pragmatischen Fähigkeiten übertragen lassen. Die Studien, die den Einfluss der Medikamente in diesem Bereich untersucht haben, sie kommen zu gemischten Ergebnissen. Da gibt es kein klares Bild. Zum Zweiten lässt sich auch eine generelle methodische Kritik an der bisherigen Forschung feststellen. Denn der überwiegende Teil der Studien zu kommunikativen Fähigkeiten bei Kindern mit ADHS, der konzentriert sich auf Befragungen der Eltern und der ErzieherInnen. Diese standardisierten Fragebögen, sie sind extrem wichtig. Sie haben eine ganz, ganz wichtige Funktion im Bereich der Diagnostik. Aber sie sind nicht immer das richtige Instrument, wenn es darum geht, ganz konkrete pragmatische Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Verstehen von Metaphern, zu untersuchen. Da kann es sein, dass Experimente, wo Kindern zum Beispiel verschiedene Bilder gezeigt werden, die metaphorische oder nicht metaphorische Bedeutung haben, dass die eher dazu geeignet sind, solche Aussagen dann am Ende auch zu treffen. Aber auch da muss man sagen, ist es nicht immer leicht, pragmatische Fähigkeiten, die häufig erst in einer konkreten Interaktion in Verwendung treten, sowohl experimentell als auch standardisiert zugleich zu untersuchen. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Wie gestalte ich Experimente, um dann nicht nur in so einem kontrollierten Setting das Können eines Kindes zu untersuchen, sondern auch, ich sag jetzt mal, realistisch, authentisch zu erfassen. Wenn zum Beispiel in einer Studie der Redefluss eines Kindes untersucht wird und diese Studie dann zu dem Ergebnis kommt, dass es Abweichungen bei diesem Kind gibt, dann muss es nicht unbedingt sein, dass das Kind mit ADHS Probleme im Redefluss hat, sondern das könnte auch die Folge dessen sein, dass das Experiment so aufgebaut war, wie es aufgebaut war und somit eher die Methodik eine Auswirkung darauf hatte, welche Ergebnisse wir am Ende erzielen.
Ja.
Letzte Folge hattest du gesagt, dass jede Methode so eine Art Werkzeug ist und jedes Werkzeug hat natürlich seine Vor- und Nachteile und muss auch zu dem Ziel passen, was ich mit diesem Werkzeug erreichen möchte. Deswegen ist es ganz wichtig, die Ergebnisse dieser Studien auch sehr vorsichtig zu interpretieren und keine voreiligen Einschätzungen zu treffen. Zum Beispiel, dass man sagt, alle Personen mit ADHS haben sprachliche und kommunikative Beeinträchtigungen. Das wäre auf jeden Fall die falsche Aussage in diesem Kontext.
Ja.
Und man muss extrem differenziert diese Studienergebnisse betrachten. Leider sind aber solche voreiligen Einschätzungen im Zusammenhang mit ADHS, nicht nur in Bezug auf sprachliche Fähigkeiten oder kommunikative Fähigkeiten, sondern insgesamt zu der gesamten Störung, extrem weit verbreitet auf TikTok oder auf anderen Plattformen, die Short-Videos zeigen. Deswegen hoffe ich sehr, dass ich mit diesem kurzen Überblick zu den wichtigsten Erkenntnissen in diesem Bereich so ein bisschen dagegen steuern konnte und euch und dich, Jakob, auch dafür sensibilisieren konnte, dass die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien nicht immer das vollständige Bild uns zeigen, sondern immer nur einen kleinen Ausschnitt darstellen und deswegen auch mit einer großen Vorsicht verallgemeinert werden sollten.
Ganz genau.
Und damit bin ich auch am Ende meiner Folge.
Vielen Dank, lieber Anton, für diese wunderbare und interessante Folge und einmal mehr für den tollen Einblick, ja, eigentlich in die Psychologie und Kognitionswissenschaft und auch in die Psycholinguistik. Und das sind alles Bereiche, die ich noch nicht betreten habe und wahrscheinlich auch nicht mehr betreten werde. Zumindest nicht forschend betreten werde. Und ich finde es deshalb immer wieder spannend, da von dir das serviert zu bekommen, aufbereitet zu bekommen, an die Hand genommen zu werden für einen kleinen Spaziergang auf einem Sprachpfad. Also vielen Dank dafür.
Als ich die Nachrichten unserer ZuhörerInnen gelesen habe, die genau so eine Frage gestellt haben, dachte ich mir so, kann ich diese Folge dir, Jakob, auch noch erzählen, weil wir reden ja häufig, auch außerhalb des Podcastes, über unsere Arbeit. Aber ich habe mich nicht richtig daran erinnert, dass wir mal so ausführlich über dieses Thema gesprochen haben. Und ich dachte, komm, du machst mal eine Folge und erzählst Jakob mal auch ganz ausführlich, was du eigentlich so auch ein bisschen machst.
Ja, sehr gut. Wohin du uns diese Folge geführt hast, was ich auch ganz spannend fand, ist auch an die Grenzen der Wissenschaft beziehungsweise an die Grenzen der aktuellen Erkenntnisse der Wissenschaft. Mhm. Also in der Thematik stößt die Wissenschaft selbst nicht an ihre Grenzen. Die kann das alles schon leisten, kann da Dinge herausfinden. Aber wir sind an den Grenzen der aktuellen Erkenntnisse angelangt. Und das ist ja auch schon öfter passiert. Aber ich finde es gerade bei so einem Feld, bei so einem Thema auch sehr, sehr spannend, weil es ja wirklich direkt Menschen betrifft, die vielleicht sich wünschen würden, dass es da schon mehr Erkenntnisse gibt. Und da sind wir einfach noch nicht so weit in der Wissenschaft. Aus verschiedensten Gründen. Wissenschaft braucht natürlich auch immer Zeit, liegt natürlich auch immer ein bisschen am Geld. Aber ja, wir schreiten da voran. Und das finde ich auch immer spannend. Also viele Dinge wissen wir nicht und wissen wir auch ganz lange nicht. Kann man auch historisch nachvollziehen, wussten wir auch ganz lange nicht als Menschen oder als eine bestimmte Gesellschaft innerhalb der Menschheit, weil sich einfach niemand hingesetzt hat und gesagt hat, so, ich beschäftige mich jetzt mal damit, ich will das jetzt mal rausfinden. Und hat da ein bisschen geforscht und dann würde man das schon rausfinden.
Genau, genau so ist es. Und in der Planung dieser Folge hatte ich auch eine andere Grenzwanderung gesehen, die ich hier auch vollziehe, nämlich die Wanderung an die Grenzen der Sprachwissenschaft. Denn ja, das ist natürlich nicht das Erste, was Menschen in den Kopf kommt, wenn sie das Wort Sprachwissenschaft hören und denken, was macht man da eigentlich?
Ja.
Und das ist natürlich auch kein klassisches sprachwissenschaftliches Thema. Das ist offensichtlich. Aber auch mit solchen Schnittstellen zwischen verschiedenen Bereichen, Wissenschaftsbereichen wie Medizin, Psychologie, Entwicklungspsychologie, Sprachwissenschaft, weil es hier ja auch um das pragmatische Verstehen auch geht. Auch solche Themen werden in der Sprachwissenschaft behandelt.
Ja.
Und ich denke, dass das eine interessante Erkenntnis ist.
Ja. Interdisziplinarität ist auch ganz wichtig innerhalb der Wissenschaft. Es ist quasi schon auch so ein bisschen ein Buzzword der letzten Jahre und Jahrzehnte natürlich, weil das irgendwie entdeckt wurde erstmal. Aber es ist wichtig, weil sonst wirklich blinde Flecken übrig bleiben, die nicht bearbeitet werden, weil die eine Wissenschaft sagt, na, das gehört nicht zu uns, und die andere Wissenschaft, die auch noch in Frage kommen könnte, das zu bearbeiten, die sagt auch, das gehört nicht zu uns. Und deswegen gibt es ganz oft keine so ganz klar trennscharfen Grenzen zwischen einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen, sondern immer wieder Themen, mit denen sich verschiedene Menschen, die von verschiedenen Disziplinen herkommen, beschäftigen. Also mit deinem Thema könnte sich lockerflockig auch eine Psychologin oder ein Psychologe beschäftigen und müsste sich dann natürlich in die sprachwissenschaftlichen Gegebenheiten einlesen, so wie du dich in die psychologischen Gegebenheiten eingelesen
genau,
hast.
Genau, genau, genau.
Und ja, ansonsten bleiben blinde Flecken übrig, die einfach durchs Raster fallen. Und das kommt durchaus ab und zu mal vor.
Das war ein schönes Plädoyer für Interdisziplinarität, Jakob. Und ja, ich denke, wir sind damit auch am Ende unserer 8. Folge angekommen und somit auch am Ende unserer 6. Staffel.
Genau, also eigentlich ist das schon unsere 51. Folge, aber die 8. Folge der 6. Staffel. Damit ist der Bachelor vorbei, das Grundstudium ist überstanden.
Wir sind an das Ende der wissenschaftlichen Erkenntnis, aktueller wissenschaftlicher Erkenntnis angekommen. Und ja, wie geht es jetzt weiter?
Ja, Lückenstopfen. Die restliche Zeit, Lückenstopfen. Alle Dinge, die wir ausgelassen haben, verdichten, vernetzen, stopfen.
Ich denke, wir haben noch so viele Fragen nicht beantwortet und so viele Themen noch nicht angeschaut. Da ist auf jeden Fall noch Material für die nächsten 50 Folgen.
Definitiv. Lieber Anton, vielen Dank für diese Folge. Und liebe alle da draußen an den Endgeräten, vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, in der nächsten Staffel, das wird eine Kurzstaffel, wo wir euch kürzere Folgen präsentieren werden, indem wir immer eine ganz konkrete, spezifische Frage beantworten wollen. Schickt uns gerne solche sprachwissenschaftlichen und sprachlichen Fragen zu. Wir beantworten sie gerne.
Unbedingt.
Ansonsten empfehlt uns weiter an einen Freund, eine Freundin, Verwandte, KollegInnen, auch nur entfernte Bekannte. Wir freuen uns sogar darüber, wenn eure Feinde und Feindinnen uns hören. Nein, ich hoffe, ihr habt keine Feindinnen und Feinde. Empfehlt uns aber gerne weiter. Hinterlasst uns auch gerne eine hochsternige Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar oder schreibt uns einfach direkt auf Instagram eine DM oder eine Mail für die hartgesotten Oldschool-Menschen wie ich. Und ansonsten entlassen wir euch in die Sommerpause, in die semesterfreie Zeit. Und wir hören uns wieder zum Wintersemester und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit.
Dem schließe ich mich an. Genießt die Sonne und den Sommer und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.
Tschüssi. Das kommt nicht in die Outtakes.
Das kommt sowas von Hardcore in die
Outtakes. Nein,
das
kommt nicht in die Outtakes. Anton, ich glaube, so verspätet haben wir noch nie aufgenommen. Wir sind 1,5 Stunden später dran als geplant.
Ja.
Ganz genau. 51 ist durch 3 teilbar. Keine Ahnung, war Bullshit. Geilen Stein.
Ja, und was soll ich jetzt vorlesen? Ich habe vorbereitet hier auf meinem Display. Natürlich, ich entschuldige mich. Das wird natürlich komplett rausgeschnitten und verbannt in dem Äther des Computer-Mülltonnen-Ordners. Das wird jetzt richtig frech hier.
Manchmal muss man frech sein, sonst erreicht man ja nichts.
Ja, meine Damen und Herren, auch gleich hin. ECE aus Baden-Baden kommt heute 3 Tage zu spät.
Was ist denn heute los hier?
Entschuldigung, dürfen wir Ihr neuer Lieblingspodcast werden?